Herzlich willkommen zu Teil 2 von meinem Interview mit Sven Lorenz. Es warten ganz, ganz viele weitere tolle Inspirationen, Ideen und Inhalte auf dich. Ich wünsche dir viel Spaß.
Als Finanzberater an die Spitze. Der Podcast für Erfolgsstrategien, Persönlichkeitsentwicklung und Digitalisierung in der Finanzbranche. Starte jetzt deine persönliche Erfolgsstory. Von und mit Strategieexperte Markus Renzihausen.
Das ist wieder so, so eine Bremsscheibe, die du dir ans Bein bindest.
Ja, absolut. Du hast gerade von der neuen Welt gesprochen und das finde ich eine gute Parallele. Das ist auch ein Stück weit das, was ich den Finanzberatern versuche immer nahezubringen, die Dinge mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten, einfach mal eine neue Welt, weg von dieser produktorientierten Welt, die wir in der Finanzbranche haben, hin zu einer eher strategischen Welt, sich das eigene Unternehmen so aufzubauen, dass man einfach seine Lebensziele erreicht. Und du hast gerade gesagt, vielleicht würdest du auch gerne mal so ein bisschen zum Thema Kernkunde sagen. Das ist eines der Hauptherausforderung von Finanzberatern, wegzukommen von diesem 0815, ich habe für alle so ein bisschen etwas, hinzu, ich habe für bestimmte Menschen etwas richtig Gutes. Also für einen bestimmten Kernkunden wirklich wahnsinnig viel Nutzen. Welchen Tipp könntest du da vielleicht den Hörern mitgeben, wie man an einen so seinen eigenen Kernkunden findet? Oder ja, vielleicht hast du irgendwas zu dem Thema Kernkunden, Zielgruppe für die Hörer nochmal parat. Würde mich interessieren.
Ja, sehr gerne. Bevor ich das mache, würde ich allerdings gern, zumindest ist das so meine tiefgreifende Erfahrung, weil ich auch verschiedene Finanzberater in meiner Mastermind drin habe, also sagen wir so Menschen aus der Finanzbranche, ja, da waren Versicherungsunternehmer dabei, da waren Honorarberater dabei, die ich mit begleitet habe. Und am Anfang hatten die meisten von denen ein ganz anderes Problem. Und dieses Problem hat viel damit zu tun, dass sie nicht den Kernkunden für sich fokussiert haben, sondern sie haben die Provisionserträge für sich festgelegt. Mhm. Und meistens bestimmen diese, also wenn du jetzt nicht gerade ganz alleine bist und ohne Haftungsdach arbeitest und ohne eine HGB 84er Verordnung, und jetzt nicht unbedingt einen Produktgeber hast, der dich treibt, dann bist du frei. Bist du allerdings in einer Struktur, wo dir jemand ein Vertriebsziel aufschreibt und sagt, von dem Produkt brauchen wir bitte schön so und so viel, von diesem Versicherungsprodukt brauchen wir bitte so und so viel, weil dann bekommst du noch einen extra Bonus und dann bekommst du noch irgendwie fürs nächste Jahr eine Bestandskundenprovision und weiß der Teufel was. Wenn ich das alles habe, dann bin ich natürlich anders unterwegs, weil ich mir dann die Kunden suchen muss, die zu meinem Provisionsertrag passen.
Ja.
Oder ich verkaufe teilweise Produkte, die am Ende des Tages, wenn wir ganz offen und ehrlich sind, und die Bankenlandschaft hat das über viele, viele Jahre nicht gemacht, dann verkaufe ich Produkte an Kunden, die sie gar nicht bräuchten oder die sie gar nicht vertragen. Hm. Ich gebe mal ein Beispiel. In den Banken ist über ganz viele Jahre lang das Thema geschlossene Fonds an Kunden verkauft worden, die sie sich hätten von ihrer gesamten Liquidität her niemals leisten dürfen. Ja, da wurden Kunden mit ab 100.000 Euro Liquidität mit 20.000, 30.000 Euro Schiffsfonds und Flugzeugfonds und Private Equity und Lebensversicherung und so weiter beraten, weil das eine sehr schnelle Provision erzeugt hat, weil es andererseits natürlich auch, ich sag's mal, für die Kunden mega attraktiv verkauft worden ist und das, was die Banken nachher als Rückkaufprogramme in den Büchern hatten, weil die Kunden nicht die Produkte verstanden haben, weil die Initiatoren ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben, siehe Schiffsfonds, ja, was da über viele Jahre dann schiefgelaufen ist, das hat dann dazu geführt, dass Banken natürlich eine sehr, sehr miese Reputation bekommen haben, von der Institution weg hin zum im Prinzip schwarzen Schaf der Gesellschaft. Und trotzdem sind sie halt als systemrelevant eingestuft. Und demzufolge hat sich da auch niemand wirklich, ja, richtig die Mühe gemacht, mal hinter den Vorhang zu schauen. Das heißt, wenn du heute Finanzberater bist, dann ist das Wichtigste, was du haben musst, Abstand zu deinem Provisionsertrag. und daraus deinen entsprechenden Zielkunden zu formulieren. Denn wenn du diesen Zielkunden formulierst mit all den Bedürfnissen, die er hat, dann wird es dir leicht fallen, entsprechend diesem Kunden auch all das zu geben, was er braucht. Und jetzt kommt etwas, was die wenigsten Finanzberater wirklich haben: Interesse an der Entwicklung des Kunden. Die meisten Banken, ich spreche jetzt mal hier ganz bewusst Banken an, für Finanzberater im freien Bereich, vielleicht auch ein bisschen, beginnt die Bearbeitung mit dem Kunden in der Verwaltung des sogenannten Status quo. Du nimmst mit deinem Kunden erstmal auf, was hat er heute? Einkommen, ne, Einkommensbilanz, Eingaben, Einnahme, Ausgaberechnung, was bleibt unterm Strich? Was kann ich mit dem, was unterm Strich bleibt, angelehnt an die Ziele, Wünsche des Kunden eigentlich machen? Und wenn ich 500 € habe vom Kunden, in wie viele Produkte kann ich die verteilen, damit ich im besten Fall noch meine Ziele erreiche? Falscher Weg. Die Frage ist vielmehr, lieber Kunde, welches Ziel möchtest du denn finanziell mal erreichen? Und glaubst du denn, dass du mit dem, was du jetzt unterm Strich momentan zur Verfügung hast, in der Zeit, die du dafür ansetzt, auch hinkommst? Glaubst du, dass du in der Lage sein wirst, mit dem Einkommen, was du heute produzierst, mit dem Ausgabenverhalten, was du heute produzierst, dein finanzielles Ziel zu erreichen? Und wie sieht das Ziel eigentlich aus? Und für wen soll es denn wirken? Möchtest du was für deine Kinder tun? Möchtest du vielleicht irgendwann mal philanthropisch tätig sein? Möchtest du irgendwann aussteigen können, bevor dein Renteneintrittsalter kommt? Oder. Das ist die Grundfrage, die man dem Kunden stellen muss. Und wenn ich mich dann dafür interessiere, wie dieser Kunde dieses Ziel erreichen kann, ich muss es ja nicht selbst machen. Ich kann mir als Berater ein Netzwerk aufbauen und kann sagen, okay, wenn ich weiß, mein Kunde möchte vielleicht ein eigenes Unternehmen gründen, dann suche ich mir jemanden, der meinem Kunden dabei helfen kann, über diese Idee nachzudenken, ein eigenes Unternehmen zu bauen. Das muss ich als Berater gar nicht selber. Aber wie fühle ich mich als Kunde, wenn mein Berater mir eine Empfehlung gibt und sagt, ich habe verstanden, dass dein Einkommen, was du momentan produzierst als Angestellter, nicht reicht und dass du wesentlich mehr Energie hast und dass du vielleicht auch wirklich was auf die Beine stellen könntest mit all dem, was du erlebt hast. Ich kenne jemanden, mit dem mache ich dich gerne mal bekannt, der könnte dir dabei helfen, darüber nachzudenken, wie dein eigenes Unternehmen aussehen könnte. Wie dankbar ist dieser Kunde und wie sehr würde er empfinden, dass sein Finanzberater plötzlich Interesse daran hat, dass er sich auch finanziell entwickeln kann? Das ist eine ganz andere Herangehensweise und der Kunde fühlt sich wieder wertgeschätzt. Und es geht nicht mehr darum, wie viele Riester-Verträge habe ich verkauft, wie viele Rürup-Renten habe ich verkauft und wie viele Bausparverträge.
Im Grunde hast du jetzt ja eine Sache beschrieben, die es wirklich auf den Punkt bringt, nämlich den Kunden wirklich in den Mittelpunkt der Bemühungen zu stellen und
Absolut.
daraus dann alles zu entwickeln. Und auch wenn das immer so schön erzählt wird, na klar steht bei mir der Kunde im Mittelpunkt, merke ich leider auch, dass in der Branche, und das ist einfach so tief verwurzelt bei vielen Beratern, die Produkte immer oben im Kopf kreisen. Und das ist eher die Überlegung, welches Produkt kann ich jetzt so platzieren, damit ich meine Provision am Monatsende verdient habe. Und den Ansatz, den du jetzt beschrieben hast, der gefällt mir sehr, sehr gut. Der Kunde steht im Mittelpunkt. Wir gucken, wo er hin möchte, und dann werde ich ihn darauf begleiten. Und welche Werkzeuge wir dann nutzen, da schauen wir mal, was am besten passt oder welcher Netzwerkpartner eventuell dazu auch benötigt wird.
Ja, Markus, jetzt schau dir mal in the long run an, wie das ganze Ding aussieht. Ja, wenn du heute, nehmen wir mal diese 500 €, du hast einen Angestellten, der verdient 500 €, die müssen jetzt verteilt werden. Jetzt hast du, sagen wir mal, vier interessante Produkte, A 125 €. Du hast eine private Rentenversicherung mit einem extrem miesen Garantiezins, aber 5% Provision für einen Berater. Du hast einen Aktienfonds mit 5% Ausgabeaufschlag. Du hast vielleicht noch irgendeinen, ja, absolut unsinnigen Bausparvertrag. Und dann hast du noch irgendwie eine Rürup oder eine Riester-Rente dazu. All diese Produkte haben eins gemeinsam, bis auf den Aktienfonds. Sie binden den Kunden in der Regel langfristig. Was für den Berater cool ist, weil er seine Bestandsprovision darauf bekommt im besten Fall, weil er eine hohe Abschlussprovision bekommt und am Ende des Tages der Kunde unflexibel ist. Weil das Produkt in der Regel auch nicht mehr anpassbar ist. So, und was passiert als nächstes? Wenn der Kunde höhere Überschüsse vereinnahmt, dann wird ihm ein weiteres Produkt verkauft. Für mich besteht die Grundfrage eher darin, was kann mein Kunde mit seinem Einkommen und mit dem, was er an Potenzial mitbringt, im besten aller Fälle durch meine Empfehlungen, durch meine Arbeit, durch mein Interesse an seinem Erfolg tatsächlich erreichen. Mhm. Und wenn du das zum zentralen Kern machst, dann spielt es so gar keine Rolle, ob du dich jetzt mit einem Angestellten im, sagen wir es mal, höheren fünfstelligen Jahreseinkommen unterhältst oder ob du einen Unternehmer als Kunden betreust. Weil beide haben durch die Karriere, die sie hinter sich haben, durch die Entscheidungen, die sie bisher getroffen haben, ja schon mal den Beweis dafür angetreten, dass sie für leicht, für Durchschnitt, für so gar nichts zu erreichen, nicht gemacht sind. Sie sind hungrig, also kannst du sie auch begleiten auf diesem Weg und sie werden dir ewig dankbar sein. Und wenn du das so anpackst, dann wirst du auch Kunden haben, die du gar nicht mehr nach einer Empfehlung fragen musst, weil sie mit dir ein Erlebnis haben, was sie dazu bewegt, anderen davon zu erzählen.
Ja. Da hätte ich jetzt, du sprichst das Empfehlungsthema gerade an, dass sie dann anderen davon erzählen. Wie ist das bei dir? Offline-Marketing, Online-Marketing, gibt es da Präferenzen oder sagst du, es ist die Mischung aus beiden? Also du machst ja Events, zähle ich jetzt zum Offline-Marketing, natürlich auch Empfehlungen, aber du bist auch online sehr präsent, YouTube als Beispiel. Wie ist das für dich? Brauchst du die Kombination oder hat sich das bei dir so langsam entwickelt? Was würdest du da vielleicht einem Finanzberater, der daran interessiert ist, auch seinen Expertenstatus für eine bestimmte Zielgruppe weiter nach draußen zu tragen? Was braucht es, Offline- oder Online-Marketing?
Also ich glaube, es braucht den Mix. Es gibt nicht nur die eine Welt oder die andere Welt. Da bin ich jetzt zumindest sehr klar, was das Thema angeht. Was ich sagen kann, ist natürlich, wenn du heute Finanzberater bist da draußen und du glaubst zumindest, dass du etwas anders machst als der Rest deiner beruflichen Gilde und du möchtest, dass deine Kunden, deine Zielkunden davon erfahren und dass sie dich auch so wahrnehmen, dann kannst du gar nicht anders, als nach außen zu gehen, sichtbar zu werden. Weil wenn das keiner weiß, dass du den Unterschied machen kannst, ja, woher sollen es die Menschen denn irgendwie erfahren?
Absolut,
also musst du raus. Ob du ein Buch schreibst, ob du einen Podcast aufsetzt, ob du einen YouTube-Kanal aufsetzt, egal was es ist, du musst dich den Menschen zeigen, wie du ansprechen willst. Deswegen ist es zum Beispiel auch ganz wichtig, dass du vorher einen sogenannten Avatar für dich gebaut hast, also deinen idealen Kunden. Weil wenn du beispielsweise einen Podcast aufsetzt und du weißt, wovon ich spreche, ich habe einen Podcast, du hast einen Podcast, dann ist natürlich das Allerwichtigste, was du tun musst, vor deinem geistigen Auge klar zu haben, an wen richtest du denn jetzt den Content, den du gerade aussprichst. Wie sieht dieser Mensch aus? Was hat er für Familienverhältnisse? Was liest er für Zeitungen? Was hat er für Hobbys? Welche finanziellen Rücklagen hat er? Und so weiter und so fort. Du musst dir über diesen Menschen klar sein, dann sprichst du nämlich in die Kamera nur zu diesem Menschen. Und eine große Gruppe von Angesprochenen wird sich hinter diesem Avatar versammeln und dir zuhören. Und das ist natürlich auf der anderen Seite eben neben dem Thema Sichtbarkeit, wenn du das kontinuierlich machst, auch eine Frage des ganz persönlichen Vertrauensaufbaus. Mhm. Wer nur eine Folge pro Woche raushaut und irgendwie sagt, naja, hoppla, gucken wir mal, was da so passiert und nicht bereit ist, sich richtig reinzuhängen, naja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der relativ schnell nach dem Launch seines Podcasts wieder aufgibt, doch relativ groß. Ja? Du musst also kontinuierlich Content produzieren. Es ist ein Reputationsthema auf der einen Seite. Es ist ein Vertrauensthema, was eine Beziehung zu Menschen aufbaut, die du noch nie im Leben gesehen hast. Und mit der Zeit, ja, und das ist tatsächlich so, ich bekomme immer wieder Anfragen über meinen Podcast, über meinen YouTube-Kanal, über meinen Instagram-Account, wo Menschen mich fragen, ob wir miteinander ins Gespräch kommen können, ob wir miteinander arbeiten können oder ähnliches. Ich muss da gar nicht mehr viel für tun.
Ja.
Aber da stecken halt 4 Jahre Podcast drin, 1,5 Jahre YouTube-Kanal drin und das ist Arbeit, die musst du bereit sein zu tun. Und wenn du das nicht bist, naja, dann rennst du permanent da draußen rum und versuchst Kunden, denen du wahrscheinlich mal irgendwann ein Produkt verkauft hast, danach zu fragen, ob sie dir jemanden empfehlen können, für den deine Leistung auch okay ist. Aber viel cooler ist ja, die Leute kommen zu dir und fragen dich, ob sie mit dir arbeiten dürfen.
Ja, absolut. Würdest du denn dann sagen, dass du härter arbeitest oder arbeitest du intelligenter, dass du einfach andere Dinge tust? Denn die Eingangsfrage war ja auch so ein bisschen, wie bringst du das alles unter einen Hut? Podcast-Produktion, YouTube-Produktion, Jahresbegleitung der Mastermind, die Reisen, das muss ja auch irgendwie funktionieren.
Ja, es ist eine Frage deiner persönlichen Struktur. Ja, also wenn du mich jetzt mal nach Routinen fragen würdest, würde ich dir beispielsweise sagen, dass ich jeden Morgen um 6 Uhr aufstehe, mir meine erste Tasse Kaffee aus meiner Maschine lasse, mich an mein iPad setze und 1 bis 2 Podcast- oder YouTube-Episoden vorbereite. Und das mache ich dann bis um 7 Uhr. Das heißt also, jeden einzelnen Tag in der Woche, inklusive Samstag und Sonntag, setze ich mich morgens hin und kreiere Content für meinen YouTube-Kanal und für meinen Podcast.
Wow.
Ja. Nachher setze ich mich hin und meditiere ein Stück weit, beziehungsweise mache ein bisschen Sport, sodass ich um 9 Uhr praktisch ready bin für alles das, was ich für den Tag zu erledigen habe. Und wenn ich beispielsweise mit meiner Mastermind unterwegs bin, ja, dann bin ich halt eine Woche nicht da. Mein Unternehmen funktioniert allerdings trotzdem, weil ich mir Mitarbeiter ausgesucht habe, denen ich nicht jeden Tag erklären muss, was sie tun müssen, sondern die von sich aus die Dinge sehen und eben auch selbstständig handeln und entscheiden können. Mhm. Hat viel damit zu tun, dass du auch Kontrolle abgeben kannst. Darüber hinaus beschäftige ich für bestimmte Dinge, für die ich gar keine Armee von Mitarbeitern haben will, halt Agenturen. Nehmen wir mal das Thema Events. Ich mache 2-mal im Jahr die Unternehmeroffensive und das ist ein Eventformat, wo wir tatsächlich offline unterwegs sind. Also konnten wir jetzt beispielsweise im September wieder sehr erfolgreich in Frankfurt machen. Und da nehme ich mir eine Agentur dafür, die mir die Arbeit abnimmt. Weil ich persönlich habe da gar keinen Nerv dafür, mich die ganze Zeit da entsprechend auch noch zu involvieren. Ich will mich um meine Kunden kümmern können.
Absolut.
Also es ist eine Frage, wie strukturierst du dich, wie strukturierst du deinen Tag, aber eben auch, wie viel Kontrolle kannst du abgeben, wie sehr bist du bereit für das, was du an Zeitfenstern frei haben möchtest, auch andere Menschen mit ins Lied zu holen, aber eben auch für diese Menschen zu bezahlen, ob das jetzt ein Mitarbeiter ist oder eine Agentur ist. Die meisten Menschen haben ja Angst davor, jemanden einzustellen, weil das wieder bedeutet, ich habe eine finanzielle Verantwortung, weil das Geld für die muss ich am Anfang mitverdienen, bis sie sich irgendwann tragen. Hm. Ja, das ist ja auch so ein Problem bei vielen. Was mache ich jetzt? Stelle ich mir meinen ersten Mitarbeiter ein oder mache ich das nicht? Wie lange komme ich so klar? Aber wenn Sie sich mal überlegen, wie viel Zeit das kostet, jede einzelne Aufgabe, die Sie praktisch so gar nicht zu Ihrer Kompetenz zählen würden, wie Buchhaltung, wie Webdesign und all die ganzen Sachen, wie viel Zeit Sie da investieren, würden Sie feststellen, dass es viel günstiger wäre, sich irgendjemanden einzustellen.
Ja. Dann können wir jetzt vielleicht an dieser Stelle mal, weil du hast eine, wie ich finde, sehr, sehr relevante Sache gesagt mit der Tagesstruktur. Und das ist, kann so einfach sein. Vielleicht jetzt einfach mal an euch, liebe Hörer, ein Aufruf. Jeder einzelne von euch dort draußen kann sich seinen Tag, seine Woche so kreieren, dass es eine ideale Woche für euch wird. Es kommt darauf an, welche Blöcke ihr in die Woche reinpackt. Packt die Blöcke rein, die gut für euch sind, die euch gut tun und die euch weiterbringen. Und in der Regel haben wir leider viel zu viele Blöcke drin, wo wir nur reagieren auf irgendwelche Dinge, die von draußen kommen, aber nicht aktiv unser Unternehmen voranbringen. Und das ist das, was ich bei dir raushöre. Diese Tagesstruktur, die hilft dir ganz klar festzulegen, wann du deine Blöcke hast, die dein Wachstum, deine Weiterentwicklung im Prinzip bedeuten. Und die braucht es permanent.
Ja. Ja, vielleicht noch als Ergänzung dazu, Markus. Es geht auch nicht immer nur darum, Montag bis Freitag. Für mich gibt es keinen Montag bis Freitag. Ich bin mit meinem Unternehmen verschmolzen. Und das heißt, es gibt Tage, da arbeite ich 3 Stunden am Tag. Es gibt Tage, da arbeite ich 16 Stunden am Tag. Und ich bin genauso am Wochenende für meine Mandanten erreichbar. Und ich schreibe meinem Team auch am Wochenende WhatsApp-Nachrichten oder E-Mails, wenn ich gerade irgendein Thema habe, was ich zu bewegen habe. Ich halte mich frei davon, irgendwelchen Tageszeiten oder 8 Stunden Arbeitsrhythmen zu folgen. Und falls deine Community das Buch noch nicht kennt, die 4-Stunden-Woche von Tim Ferriss, einfach mal lesen. Nicht für jeden wird alles, was da drin steht, relevant sein. Aber es gibt in diesem Buch unglaublich viele Tipps und Hacks, die dir dabei helfen können, deinen Tag so zu strukturieren, dass du Zeit fürs Wesentliche findest.
Ja, super.
Ja.
Absolut. Ja, Ich weiß, dass du jetzt ja auch bald gleich in einen nächsten Termin musst. Von daher würde ich vorschlagen, wir kommen mal so langsam zum Ende der Podcast-Episode. Ich habe aber noch so ein, zwei Fragen, die mir so ein bisschen unter den Fingernägeln brennen.
Raus
Zum
damit.
einen, mich würde mal tierisch interessieren, Sven Lorenz 2022. Was ist bei dir so los? Gibt es irgendwie ein neues Projekt, wo du schon von sprechen kannst oder irgendeine bestimmte Weiterentwicklung, wo du drüber sprechen möchtest? Was tut sich bei dir?
Naja, wir werden kräftig weiter wachsen im nächsten Jahr. Jetzt, wo alles wieder ein bisschen leichter wird, wir werden die Unternehmeroffensive zweimal nächstes Jahr machen, einmal im März und einmal im September. Die wird auch richtig, richtig fett werden, wie die jetzt in Frankfurt. Da waren wir beispielsweise in The Square, im großen Atrium in Frankfurt. Wer dieses futuristische Gebäude da am Flughafen kennt, der weiß, wie riesig das Ding ist. Da haben wir wirklich was Großartiges hingestellt. Diese Events wird es halt zweimal nächstes Jahr geben. Wir werden mit dem Mastermind-Programm wieder unterwegs sein, dieses Mal mit zwei verschiedenen Gruppen. Eine startet im Januar und eine wird im Juli starten, weil wir einfach feststellen, dass der Bedarf an Mentoring immens ist und wir dem natürlich Rechnung tragen wollen. Und wir werden tatsächlich auch einen Online-Weg gehen und wir werden zu Beginn des Jahres ein 180 Tage Online-Mentoring anbieten, was natürlich aber auch das Thema Transformation beinhaltet und nicht Wissen. Also dieses Thema Wissen, das hat sich überholt. Also all diese ganzen Seminargeschichten, wo du einen hast, der auf der Bühne steht und dir die ganze Zeit Wissen in den Kopf hämmert, die Zeiten sind vorbei. Ja? Menschen wollen Transformation, Menschen wollen mit Resultaten aus einem Seminar, aus einer Veranstaltung herausgehen. Und der Mix aus Online-Arbeit mit den Menschen, aber auch individuellen Gesprächen, individuellen Coaching-Sessions. Ich glaube, das ist die Zukunft. Das werden wir nächstes Jahr für so, wie gesagt, mit so einem 180-Tage-Programm ausrollen. Und da freue ich mich schon riesig drauf, weil das wird richtig knackig für jeden, der sagt, ich will als Unternehmer mal so richtig in die Tasten hauen. Vielleicht noch nicht mit einer Mastermind, die ist vielleicht noch ein Stück zu groß und zu weit weg, wird dieses Programm exakt das sein, was ja den Mittelweg bildet, was die erste Brücke schlägt hin zu einem unternehmerischen Konzept, was dann auch wirklich nachhaltig Früchte bringt.
Wow. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, deine 180 Tage, das klingt interessant. Hast du noch einen abschließenden Tipp für die Hörer? Du hast ja gerade auch schon ein Buch rausgehauen, ne, von Timothy Ferris, die 4-Stunden-Woche. Gibt es vielleicht noch irgendwie einen Tipp, der dir so ganz spontan einfällt, Buch oder auch gerne irgendein anderes Thema, wo du sagst, lieber Finanzberater, denk mal darüber nach.
Also, wenn ich einen Tipp hätte zum Schluss, dann ist es tatsächlich, bitte lass dich nie, nie, niemals von irgendjemandem aus deinem Umfeld, von der Leidenschaft abhalten, die dich dazu gebracht hat, diesen Job zu machen. Menschen beim Thema Finanzen zu unterstützen, Menschen dabei weiterzubringen, ist für mich eines der großartigsten Modelle, was es gibt, weil eben ganz viele Menschen nicht von der Schule aus oder aus dem Elternhaus zu diesen Themen genügend Wissen und Informationen mitbekommen, um fürs Leben vorbereitet zu sein. Aber bitte, bitte sei dir als Finanzberater deiner Verantwortung bewusst, die du damit eingehst. Du bist jemand, der durch Rat und Tat dazu beitragen kann, ob Familien ein tolles Leben haben oder keins. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass das für jeden Menschen, der da draußen Beratungsdienstleistungen im Finanzwesen anbietet, ein ethisches Thema ist.
Absolut. Ja, vielen, vielen Dank. Vielleicht so kleines Fazit von meiner Seite. Du sagst ja oder du schreibst auf deiner Seite, reich werden ist simpel, aber nicht einfach. Und ich kann das komplett teilen. Ich würde es mal so jetzt übersetzt auf die Finanzbranche und für die Finanzberater. Als Finanzberater an die Spitze der Branche zu kommen, ist ebenfalls simpel, aber nicht einfach. Ich glaube, das Simple ist natürlich da. Es gibt Systeme und Strategien. Du sprichst von diesen drei Faktoren: Attitude, Business, Investing. Bei mir ist es mal eine 9-Stufen-Strategie, wo ich glaube, es ist sehr simpel, wenn man die richtigen Dinge tut, dass man an die Spitze kommt. Es gibt natürlich ein Problem dabei. Du hast es heute schon einmal erwähnt, dieses typische Knowing-Doing-Gap. Ne? Man weiß jede Menge, tut es aber nicht. Also die Umsetzungsqualität, die hapert ein Stück
Absolut.
weit. Und das ist, glaube ich, das, was du Tag für Tag beweist durch deine Podcasts, durch deine Videos, durch deine Mastermind, durch deine Seminare. Es braucht Umsetzung. Und wenn man permanent umsetzt, wird man nicht nur seine Zielgruppe immer besser kennenlernen, sondern man wird sich einfach das Leben kreieren, wie man es gerne hätte. Ja, und ich merke, das geht bei dir weiter. Dafür wünsche ich dir ganz viel Spaß, ganz viel Energie, auch für das kommende Jahr 2022. Und ja, vielleicht treffen wir uns ja auch bald mal persönlich. Ich wünsche dir auf jeden Fall ja, ganz viel Erfolg weiterhin und vielen, vielen Dank, dass du dabei warst heute.
Lieber Markus, vielen Dank nochmal für die Einladung und ja, ich freue mich natürlich auf alles, was kommt, auch auf unsere persönliche Begegnung, wenn es dann soweit ist und all deinen Zuhörern jetzt natürlich weiterhin großartige Erfolge, viel Spaß bei dem, was ihr tut und ja, bis bald hoffentlich. Ciao, ciao.
Okay. Ciao, ciao.